Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 2. Mai 2012. Heute mit folgenden Themen. Professionelle Vermittlung für alle zugänglich machen. Das erste Berner Konfliktbüro öffnet seine Türen. Welcher Strom fließt aus meiner Steckdose? Eine neue Plattform schafft Transparenz. Und Antibiotika aus dem Abwasser filtern. Eine neue Technik soll es möglich machen. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Benedikt Bachmann.
Die Innenstadt soll durch eine zweite Tramachse erschlossen werden. Heute schon ist die Tramachse durch die Innenstadt sehr stark ausgelastet. Der Tramausbau durch das Projekt Tramregion Bern von Könitz nach Ostermundigen macht eine zweite Innenstadtverbindung unumgänglich. Die Zweckmäßigkeitsprüfung hat ergeben, dass die beste Lösung vom Kocherpark über die Belp- und Laupenstraße zum Bahnhof und von dort weiter über das Bollwerk durch die Speicher- und Nägeligasse zum Zietglocke führt. Ein Tram vom Bundeshaus kommt nicht in Frage, aus ästhetischen Gründen. Auch die Variante über die Lorrainebrücke habe sich als nicht optimal erwiesen. Die Kosten dieses Bauwerks werden auf 110 Millionen Franken geschätzt. Bezahlen würde zum großen Teil der Bund und der Kanton. Ein Zeitplan für die Realisierung besteht noch nicht. Möglich wäre ein Baustart nach dem Tram Region Bern, was im Optimalfall 2019 hieße. Am gestrigen Tag der Arbeit wurde in vielen Schweizer Städten demonstriert. Wichtige Gewerkschaftsthemen wie Solidarität in der Gesellschaft, Mindestlöhne und Lohngleichheit wurden gefordert. In Bern nahmen rund 1000 Leute am Demonstrationszug teil, obwohl der 1. Mai in Bern nicht als Feiertag gilt. In der ganzen Schweiz blieb es friedlich. Im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Ukraine heftig kritisiert wegen dem Umgang mit der früheren Oppositionsführerin Julia Timoschenko, die für 7 Jahre im Gefängnis sitzt. Timoschenkos Gesundheitszustand wird als bedenklich eingestuft. Aus Protest gegen die Rachejustiz ist Julia Timoschenko in den Hungerstreik getreten. Verschiedene europäische Regierungen kritisierten die Ukraine scharf und drohten mit dem Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft. US-Außenministerin Hillary Clinton ist zutiefst besorgt über den Umgang mit Timoschenko und anderen oppositionellen Häftlingen. Anders Bundesrat und Sportminister Ueli Maurer. Er sagte, dass man Sportereignisse nie für politische Aussagen verwenden dürfe. Trotzdem wird er nicht in die Ukraine reisen. Er wird das Eröffnungsspiel in Polen schauen. Präsident Barack Obama besuchte gestern die Truppen in Afghanistan. Unter größter Geheimhaltung reiste der amerikanische Präsident am Jahrestag von der Tötung Osama bin Ladens ins amerikanische Hauptquartier in Afghanistan. Obama erinnerte medienwirksam an die Tötung des großen Al-Qaida-Führers Osama bin Laden. Auch bekräftigte er, dass die amerikanischen Truppen bis Ende 2014 aus Afghanistan abziehen werden. Im kriegsmüden Amerika kommen solche Worte gut an. Die Republikaner werteten diesen Besuch als reinen Wahlkampf ab.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Ob Nachbarschaftsstreit oder handfeste Probleme in der Familie, bei Konflikten hilft manchmal nur noch die Mediation durch Dritte, also Vermittlung von außen. Allerdings kann solche Vermittlung sehr teuer werden und viele Menschen wissen gar nicht, dass es solche Hilfe überhaupt gibt. Das soll sich nun ändern und zwar mit dem ersten Berner Konfliktbüro, das heute eröffnet wird. Michael Spahr hat mit Tanja Mirabile vom Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung gesprochen. Er wollte von ihr wissen, warum braucht Bern ein Konfliktbüro?
Das Büro ist gedacht für Migrantinnen und Migranten und für sozial schwächere Personen, die bis jetzt eigentlich nicht einen direkten Zugang zur Mediation oder zur Konfliktbearbeitung haben. Das heißt, sie können das bis jetzt nicht so in Anspruch nehmen wie finanziell stärkere Personen. Und deshalb die Idee, ein Konfliktbüro, wo auch Menschen, die sichere Konflikte haben, wie andere auch, an ein Büro kommen können. Das soll offen sein, man kann hereinkommen und ein Erstgespräch haben.
Von welchen Konflikten spricht man da? Geht es dann darum, dass sich jemand über den Lärm des Nachbars ärgert? Oder geht es dann um handfeste Konflikte, zum Beispiel in einer Familie, wo die Tochter sich nicht mehr an die alten Traditionen halten will?
Das können wirklich Konflikte aus allen Bereichen sein, sei das in der Familie Konflikte, binationale Paare haben oft Konflikte, weil man annimmt, man muss das so machen und der andere meint, nein, man muss das so machen. Dann sicher Nachbarschaftskonflikte ist ein großer Teil unserer Arbeit. Da geht es eben oft um Lärm oder ob die Schuhe jetzt draußen stehen dürfen oder nicht und wie man die Waschküche benutzen darf oder nicht. Und dann Arbeitskonflikte sind sicher auch darin enthalten und ja, also wirklich überall, wo es Konflikte gibt. Es kann auch zwischen in der Schule Konflikte zwischen Eltern und Lehrern sein oder zwischen Jugendlichen. Also da ist wirklich alles offen. Es gibt jetzt dieses Angebot und man soll das in Anspruch nehmen, wenn es diese Möglichkeit gibt und wenigstens einmal vorbeikommen und schauen und ein Erstgespräch führen, dann kann man immer noch entscheiden, ob man das in Anspruch nehmen möchte oder nicht.
Und wie geht's dann weiter? Nach einem Erstgespräch wird dann aktiv vermittelt, werden Mediatoren aufgeboten?
Wir haben jetzt einen Pool von circa 15 Mediatorinnen und Mediatoren, die ein sehr großes Fachwissen haben in verschiedensten Sparten der Gesellschaft und die auch im interkulturellen Bereich lange gearbeitet haben. Und wir haben also das Glück, dass wir dann je nach Situation auf Fachpersonen zurückgreifen können.
Und Sie haben gesagt, es ist ja auch irgendwie niederschwellig und eben auch vom Finanziellen her niederschwellig für Leute, die eben nicht besonders viel Geld haben und wie andere einfach so mal etwas springen lassen können, um sich helfen lassen zu können bei einem Konflikt. Aber wie finanzieren Sie das denn oder machen alle freiwilligen Arbeit?
Also zum Teil wird Freiwilligenarbeit geleistet. Wir wollen aber Konfliktbearbeitung in der Gesellschaft verbreiten, dass das etwas ist, das man wirklich in Anspruch nehmen kann. Also es soll nicht ganz gratis sein, auch für die Mediatorinnen und Mediatoren. Und wir werden zum einen Teil dann auch finanziert vom Bundesamt für Migration. Und von verschiedensten Kirchen haben wir auch kleinere Beträge erhalten.
Das ist ja so eine Art Versuch. Auch, das gibt es jetzt zum ersten Mal. Wie sehen Sie die Chancen da, dass das funktioniert? Und wenn es funktioniert, planen Sie auch, das auszudehnen?
Es ist wirklich ein Versuch. Wir wissen nicht, wie das herauskommt. Wie gesagt, Konfliktbearbeitung ist etwas, das ein Tabuthema darstellt in unserer Gesellschaft. Wir wollen das wirklich jetzt verbreiten und als etwas in die Gesellschaft bringen, das Wandel ermöglicht. Also nicht etwas Negatives, sondern Konfliktbearbeitung ist etwas Positives. Man kann aktiv selber seine Konflikte angehen. Ich gehe davon aus und ich bin davon überzeugt, dass Mediation und Konfliktbearbeitung immer etwas nützt. Es gibt immer etwas, das man in Bewegung setzen kann und das man verändern kann. Und von außen kann man so einen Anstups geben und die Personen sind dann selber dafür verantwortlich, dass sie das auch ändern. Also die Idee ist wirklich, dass wir einen Raum haben in der Stadt Bern, im Zentrum, wo die Leute rein und raus gehen können, wie es ihnen beliebt. Und wenn sie einen Konflikt haben, nicht warten müssen bis nächste Woche, dass sie einen Termin haben, sondern den wirklich im Moment bearbeiten können, darüber sprechen können.
Sagt Tanja Mirabile vom Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung, welche das erste Berner Konfliktbüro betreibt. Das Büro ist ab heute jeweils am Mittwoch und am Freitag geöffnet und befindet sich in der Villa Stucki. Alle Infos dazu gibt's im Internet unter www.iicp.ch.
Rabe Info 95,6.
Der Bundesrat hat die Energiewende beschlossen. Doch welchen Strom wünschen sich die Konsumenten und Konsumentinnen? Seit 2005 müssen die Stromlieferanten ihren Kunden einmal jährlich mitteilen, was für Strom sie beziehen, also wie viel Prozent aus Atom-, Wasser- oder Sonnenstrom besteht. Um die Transparenz zu erhöhen, hat die Firma Swiss Power eine Plattform geschaffen, die nicht nur Transparenz für den eigenen Strom schafft, sondern auch Vergleiche zulässt, was denn andere Energieunternehmen für Stromprodukte anbieten. Benedikt Bachmann hat sich in die Plattform reingeklickt.
39% Wasserstrom, 58% Atomstrom. Der Rest sind neue erneuerbare Energien. So sieht der Energiemix der Energiewasser Bern, der EWB, aus. Bei den Berner Kraftwerken BKW macht der Anteil an Atomenergie gar 61% aus, der Wasserstrom beträgt 32%. Und 5% stammen aus nicht definierbaren Quellen. Das steht im Normalfall mindestens einmal pro Jahr auf der Rechnung. Neuerdings kann man diese Daten aber auch auf der Plattform www.strommix-schweiz.ch nachschauen. Diese Plattform ist von der Firma Swiss Power, einem Zusammenschluss von 20 Gemeindeenergieversorger, erstellt worden. Das ist eine einfache Möglichkeit, den eigenen Strommix herauszufinden. Und nicht nur das. Man kann den eigenen Anbieter auch mit anderen Stromanbietern vergleichen. Dönis Guyer, Mediensprecherin von Swiss Power, erklärt, was die Idee dieser Plattform ist.
Wir verfolgen das Ziel, dass die Unternehmen natürlich einerseits ihren Strommix anschauen können und andererseits sagen wir auch, das kann auch interessant sein für einen Haushaltskunden oder für einen Privatkunden, dass er sieht, mit welchem Strom er bedient wird.
Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass rund 5% des Stroms bei der BKW aus nicht identifizierbaren Quellen, das heißt aus Atom, Kohle oder irgendeinem Strom, bestehen. Urs Riesen, Produktmanager für erneuerbare Energien bei Swiss Power, erklärt, wie diese Angabe zustande kommt.
Das kommt daher zum einen, dass gewisse Energieversorger ihren Strombezug über den Handel, über den Stromhandel beziehen. Und Strombezug über den Handel ist grundsätzlich unbekannter Herkunft. Und zum anderen ist es auch so, dass Energieversorger ihre Produktion zum Beispiel aus erneuerbarer Energie an andere Abnehmer verkaufen und durch das ihre eigene Produktion abwerten. Die haben dann nicht mehr Wasserstrom, wie sie ursprünglich hatten, sondern es wird daraus Strom unbekannter Herkunft.
Solange nur 5% der Energie aus unbekannten Quellen stammen, geht das ja noch. Doch der Bündner Energieanbieter Repower liefert seinen Kunden 98,5% Strom aus unbekannten Quellen. Das sind nicht wirklich hilfreiche Angaben. Dazu meint Urs Riesen von Swiss Power:
Das ist ja eigentlich auch nicht der übliche Fall. Also das sind die meisten weisen da viel höhere Anteile aus, die man nachvollziehen kann. Und es ist auch gesetzlich so festgehalten, dass wenn der Anteil aus unbekannter Herkunft 20% und mehr erreicht, dass das begründet werden muss, wieso das so ist. Weil der Gesetzgeber wünscht natürlich, dass der Anteil möglichst hoch ist, der ausgewiesen ist.
Das gegenteilige Beispiel sind die industriellen Werke Basel, IWB, die über 99% Wasserstrom anbieten und 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Das Bewusstsein zu stärken ist ein Ziel dieser Plattform, wie Dönis Guyer von Swiss Power erklärt.
Ich denke, sobald etwas transparent dargestellt ist, wenn man sieht, was man kauft, jetzt ist ja mit der Energiewende, die beschlossen wurde, und die Stadtwerke, die Swiss Power angeschlossen sind, die sind ja auch dabei, die Energiewende, wie soll ich sagen, zu begleiten und langfristig den Anteil erneuerbarer Energie zu erhöhen.
Wer mit seinem Energiemix nicht zufrieden ist, hat bei vielen Anbietern die Möglichkeit, gegen Aufpreis höhere Anteile oder sogar nur ökologisch produzierten Strom zu beziehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Ökostrompakete von Drittanbietern zu beziehen. Da bezahlt man einfach den Aufpreis und es wird garantiert, dass die bezogene Strommenge ins Netz eingespiesen wird. Frei wählen können bisher nur größere Firmen den Stromlieferanten. Bis zur Gesetzesrevision, dem zweiten Liberalisierungsschritt im Strommarkt, bleiben Kleinkunden an den lokalen Stromanbieter gebunden.
Wer genauer wissen möchte, woher ihr oder sein Strom kommt, kann im Internet nachschauen unter www.strommix-schweiz.ch.
95,6 Rabe Info.
Dank den Kläranlagen, die das Abwasser reinigen, sind unsere Seen und Flüsse immer sauberer geworden. Antibiotika und andere Medikamentenreste aber konnten bis heute noch nicht aus dem Wasser entfernt werden. Das soll sich nun ändern mit einem weiteren Ausbau der Abwasserreinigungsanlagen ARAS. Einzelheiten im Bericht von Benedikt Bachmann.
Immer wieder ist die Rede davon. Antibiotika oder Reste anderer Medikamente gelangen ins Abwasser und später in Flüsse und Seen. Einige dieser Stoffe sind hormonaktiv. Verweiblichte Fische sind die Folge. Bisher stand man diesem Problem im Bereich der Abwasserreinigung machtlos gegenüber. Jetzt gibt es aber eine Lösung. Eine weitere Reinigungsstufe macht es heute möglich, kleinste Partikel, sogenannte Mikroverunreinigungen, aus dem Abwasser herauszufiltern. Stefan Müller, Leiter Wasser beim Bundesamt für Umwelt, BAFU, erklärt, was Mikroverunreinigungen sind.
Das sind Stoffe, Chemikalien, die wir eigentlich täglich brauchen, wie beispielsweise Putzmittel oder Inhaltsstoffe in Zahnpasta, Biozide, die in unsere Abwasserreinigungsanlagen gelangen, die dort aber mit den heutigen Methoden nicht oder nur zum Teil eliminiert werden und dann in unsere Gewässer gelangen. Das können auch natürliche Hormone von uns Menschen sein, aber auch künstliche Hormone oder Medikamente, die wir wieder ausscheiden und ebenfalls in die Abwasserreinigungsanlage oder und dann ins Gewässer gelangen. Das sind die Stoffe, die wir so unter dem Titel Mikroverunreinigungen zusammenfassen.
Neben technischen Voraussetzungen, die die Reinigung möglich machen, nahmen aber auch die Menge dieser problematischen Stoffe zu, wie Stefan Müller erklärt.
Die Produktion und der Gebrauch dieser Stoffe hat natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr stark zugenommen, die wir in der Gesellschaft brauchen an den verschiedenen Stellen, diese Chemikalien. Und dadurch gelangen sie natürlich auch in die Gewässer. Man kann das auch als dieser gesellschaftliche Fortschritt der Medikamentenentwicklung beispielsweise, der führt natürlich dann auch zu einer größeren Belastung der Gewässer.
Betroffen sind vor allem Medikamente, Hormone und Reinigungsmittel. Eine Medikamentengruppe, über die im Moment sehr viel gesprochen wird, sind die Antibiotikas und die zunehmenden Resistenzen. Wie gut wird dieses Problem gelöst? Dazu Stefan Müller vom BAFU.
Antibiotika ist auch eine wichtige Gruppe der Medikamente und auch diese Antibiotika werden durch die verschiedenen Technologien weiter eliminiert, dass sie nicht mehr in diesen Konzentrationen in den Gewässern vorkommen. Die ganze Resistenzproblematik wurde aber vor Jahren auch in einem Schwerpunktprogramm, in einem Forschungsschwerpunktprogramm untersucht und da gibt es die verschiedensten Optionen, um dieser Resistenzproblematik zu begegnen.
In der Schweiz sollen rund 100 von 750 Abwasserreinigungsanlagen ausgebaut werden. Weshalb nicht alle ausgebaut werden sollen, erklärt Stefan Müller so.
Wir haben etwa 750 Kläranlagen in der Schweiz, von kleinen mit 2000 angeschlossenen Einwohnern bis über 100.000 angeschlossenen Einwohnern. Diese Kläranlagen liegen auch an ganz verschiedenen Gewässern. Solche, wo es eine sehr große Verdünnung hat, also viel frisches Wasser, eigentlich dieses gereinigte Abwasser verdünnt, aber auch an Gewässern, wo das nicht so sehr stattfindet. Das aus Kosten-Nutzen-Überlegungen, weil kleine Anlagen sehr teuer sind, um auszubauen, sieht das Konzept vor, dass die 12 größten Kläranlagen in der Schweiz und die Kläranlagen, die an den Gewässern liegen, wo ein schlechtes Verdünnungsverhältnis des Abwassers vorliegt, eigentlich ausgebaut werden. Damit erreicht man ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Ökologisch gesehen wäre natürlich eine Nachrüstung sämtlicher Kläranlagen das Optimalste. Nicht zu diesen Mikroverunreinigungen gehören Nanopartikel. Also beispielsweise mit Nanosilber antibakteriell behandelte Textilien, von denen sich die Nanopartikel auswaschen und auf diese Weise ins Wasser gelangen. Über das Verhalten von Nanopartikeln in der Natur weiß man noch praktisch nichts. Somit sind Systeme, wie man diese Partikel aus dem Wasser nehmen könnte, auch noch nicht entwickelt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Beigetragen haben Michael Spahr und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.